Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Die Themen der Woche. Wie geht's eigentlich die Sparda-Banken und warum sind die Verbände von PSD und Sparda nicht zusammengekommen? UniCredit, Commerzbank, wir beleuchten mal die merkwürdigen Wolten, die der Bund in Sachen Commerzbank in den vergangenen Jahren unternommen hat und gehen mal ein ganz einfaches Szenario durch, warum jetzt eigentlich so eine gefühlte Kapitulationsstimmung herrscht. Wir reden über die Krise der offenen Immobilienfonds, die einfach kein Ende nimmt. Und die DWS ist da besonders im Fokus im Moment. Die Zahlen von Klarna und von Smava. Und los geht's. Hallo Bernd, herzlich willkommen zum Podcast in dieser Woche.
Hallo Christian, schön dich zu sehen.
Das hast du nett gesagt, du siehst mich ja sowieso die ganze Zeit hier gegenüber im Schreibtisch, aber für unsere Hörerinnen und Hörer hast du mal eine schöne Höflichkeit eingebaut. Ja, schön dich zu sehen auch, Bernd. Ja.
Das freut mich sehr.
Bernd, lasst mal über eine Bankengruppe reden, um die es zumindest nach meinem Dafürhalten eher ruhig geworden ist die letzten ein, zwei Jahre, obwohl sie eigentlich früher Dauergast in Sachen kritischer Berichterstattung bei uns war. Verkorkste IT-Migration, Probleme mit den Ergebnissen, verpatztes Digitalisierungsabenteuer, die Sparda-Banken. Da hat der Verband Zahlen für 25 vorgelegt und gib uns doch mal, wie es so schön heißt, ein Executive Briefing. Was ist da los?
Ganz recht. Also am Dienstag war die Pressekonferenz des Verbandes und ich finde, es ist eigentlich zu Recht ziemlich ruhig geworden, weil die Zahlen recht unspektakulär waren. Also nicht brillant, aber auch nicht dramatisch. Sparda-Banken haben im Verband ein Betriebsergebnis vor Bewertung von 39% der durchschnittlichen Bilanzsumme erzielt, wie im Jahr davor. Das ist jetzt nicht so richtig prall. Aber es gibt auch Lichtblicke. Ich meine, die Risikovorsorge ist praktisch nicht existent. Kosten sind auf einem hohen Niveau, knapp 80% Aufwandsquote, was natürlich auch geprägt ist durch die IT-Migration, was zugleich heißt, man hat die berechtigte Hoffnung, dass es im nächsten Jahr für das laufende Jahr eine bessere Quote ausgewiesen werden wird. Mhm. Man sieht das schon bei der Sparda Bank Ostbayern, die ist ja schon 24 migriert, die hat im letzten Jahr 11% weniger Aufwand verbucht. Also da ist eine spürbare Kostenentlastung zu erwarten. Was aber natürlich auch interessant war, außerhalb der Zahlen zum Beispiel die Frage, warum der Sparda Bankenverband nicht zum Zuge gekommen ist beim PSD Bankenverband.
Warum nicht? Erzähl's uns.
Ja, warum? Kurze Antwort ist, so genau weiß man es noch nicht. Ich kann zumindest referieren, was auf der Pressekonferenz als Begründung angegeben wurde. Und da wurden unter anderem auch strukturelle Hemmnisse angeführt. Also Verbandspräsident Florian Rentsch sagte, man hätte da in Sachen Recht, Steuern, verschiedene Sachen ändern müssen, wenn man die PSD-Banken hätte eingliedern wollen. Woran das im Detail gescheitert sein sollte, wurde dann allerdings nicht gesagt. Ein anderer Punkt, der wohl, also der zutreffend ist, war der Hinweis auf die Struktur des Verbandsrates. Zum Beispiel haben die PSD-Banken, was mir vorher auch nicht bekannt war, die haben im Verbandsrat auch Vertreter der Arbeitnehmer dabei, im Gegensatz zu den Sparda-Banken. Zum Beispiel war von der PSD-Bank Braunschweig der lange Betriebsratsvorsitzende im Verbandsrat bis Sommer diesen Jahres. Und
wenn ich das aber schon höre, Struktur des Verbandsrats, ja, war da eine Hürde. Also, wir haben da zwei Bankengruppen. Die eine hat roundabout 90 Milliarden kumulierte Bilanzsumme, die Sparda-Banken. Wir haben die PSDs kumulierte Bilanzsumme 25 Milliarden. Und ich glaube, wenn man sich diese Strukturen anschaut, das klingt jetzt schon, als ob das zumindest auf der Ebene ein Match wäre. Und weiß ich jetzt nicht, warum das jetzt nicht funktioniert hat, aber nun gut.
Wenn man eine Begründung sucht, dann findet man vermutlich
Da liegt der Hase eher im Pfeffer, von außen drauf geblickt.
Ja. Man muss auch feststellen, dass die Geschäftsmodelle ähnlich sind und auch die Kontakte traditionell eng waren. Also Sparda-Banken wären womöglich der natürlichere Partner gewesen als der Genova-Bankenverband, der weitaus größer ist. Muss man wahrscheinlich mal abwarten, dass man da vielleicht in der Geschichtsschreibung vielleicht nochmal genauer analysieren wird, woran es genau lag. Festzustellen ist ja der letzte PSD-Bankenpräsident, also der jetzt im Sommer abgetreten ist, Philipp Stein, kommt ja aus dem Geno-Bankenverband. Vielleicht hat das eine Rolle gespielt im Zuge der Verhandlungen. Und was hinzukommt, der Geno-Bankenverband sucht ja auch einen Prüfungsvorstand, seitdem Geno-Verbandsvizechef Marco Schulz im Juni abgetreten ist. Und der PSD-Bankenverband hat ja einen Prüfungsvorstand mit David Peters. Und vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt, dass man sich dann eher für die größere Organisation entschieden hat.
Also was mir in der Draufsicht, du warst ja bei der Veranstaltung beim Q&A und im Hintergrund dabei, in der Draufsicht aufgefallen ist, das ist das ja, jeder weiß, die Sparda-Banken haben eine extreme Zinslast im Geschäft und eine extreme Last in Richtung Baufinanzierung. Das macht ja da 75, 80, 85, teils 90% des Kreditbuchs auch bei einzelnen Akteuren wie der West- und Baden-Württemberg. Und das ist natürlich im Zeitalter, in dem man nicht so genau weiß, wie es mit der Baufi in den nächsten Jahren weitergeht, ein Ding. Und dann sehe ich da auch, dass der Provisionsüberschuss im letzten Jahr um 5% gesunken ist. Und ehrlich, ich verstehe das nicht. Ist schon bei BVR insgesamt letztes Jahr bei allen Genobanken nur um 2% gestiegen. Wir haben einen Monster-Bullenmarkt gehabt, DAX plus 23%, MSCI World auch plus 7%, Kartenzahlung substituiert, Cash-Zahlung, das heißt, da geht auch was, Versicherungsgeschäft, gut, nimmt man auch noch so mit. Wie kann das sein, dass man da nicht aus dem Quark kommt? Also ich dachte, vielleicht irgendwann dreht das Geschäftsmodell vielleicht mal in eine andere Richtung. Da ist mein Eindruck von außen, ja gut, im Zinsgeschäft geht es ja jetzt im Moment so gut, dass es nachlässig in anderen Dingen macht. Ja,
Ja, Kreditvolumen ist aber gestiegen, ne?
Ja.
Vielleicht hat man da mehr bezahlt, um auch Kreditgeschäft zu akquirieren. Kundenzahl soll auch leicht gestiegen sein. Mitgliederzahl geht weiter zurück, 2%. Ja. Und das wurde wiederum begründet mit dem Hinweis auf einen harten Wettbewerb. Ne?
Ich habe da nur so eine ganz kleine Miniatur, aber die Sparda West hat letztens eine Kampagne 3,2% Tagesgeld für ein halbes Jahr gefahren. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Das ist jetzt nur ein Einzelinstitut. Genauen Motive kennen wir natürlich nicht, aber die Sparda West hat schon einen massiven Passivüberhang. 12,5 Milliarden Einlagen, 7,5 Milliarden Kundenkredite. Und die sagt, wir nehmen mal für 3,2% nehmen wir mal Tagesgeld für ein halbes Jahr. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, gar nicht mit richtigem Deckel, sondern da konnte man auch höhere Beträge anlegen. So, und das klingt ja so ein bisschen nach mehr von mehr. Wir wollen Passivmanagement als Kern unseres Geschäftsmodells verankern. Und die Einlagengenerierung hat die Bank auch explizit als Ziel genannt. Das finde ich dann auch jetzt nach der geplatzten Fusion doch eine erstaunliche Strategie, ihr Heil da in der Strategie zu suchen. Ich glaube, das schauen wir uns auch mal näher an, ja, wie ja. Diese Königsdisziplin Passivmanagement dann jetzt da forciert werden soll.
Ja, es gab ja auch den Versuch einer Fusion, ne? Sparda Bank West mit der PSD Bank Rhein-Ruhr, das ist leider gescheitert. Und ich fand, im Nachgang wurde auch deutlich, dass es da im Lager der PSD-Banken keineswegs eine einhellige Meinung gibt, sondern eher auch ein bisschen hin und her, Hickhack, und dass es da menschelt. Also die PSD-Bank Rhein-Ruhr hatte ja vorher auch im Lager selber einen Partner gesucht und hat da keinen gefunden. Und jetzt löst sich der Verband eigentlich auf und die Zahl der Banken nimmt doch rapide ab. Also da drängt sich mir ein bisschen der Eindruck auf, dass man da lieber bis zum bitteren Ende in einer eigenen Organisation verbleibt, als da vielleicht rechtzeitig die Weichen zu stellen, um sich dann einer anderen Organisation oder einer anderen Bank anzuschließen.
Ne? Ja, aber wie das Geschäftsmodell in 5 oder in 10 Jahren aussieht, das habe ich weder bei den Sparda-Banken noch bei den PSD-Banken gemessen an dem Umstand, dass diese Größe der einzelnen Institute und auch der Gruppe insgesamt zu einem echten Thema werden soll. Ich meine, das ist nun echt nicht mehr viel. 25 Milliarden PSD und 90 Milliarden Sparda-Banken. Die Herausforderungen sind ja für alle die gleichen, auch demografisch, ja, was den Mitgliederschwund angeht.
Ja, sie ähneln sich ziemlich stark, beide Organisationen.
Gut, dann lass uns in der Leiter der Bilanzsumme mal etwas höher kriechen. Letzten 1-2 Wochen war es hier eher etwas ruhiger in Sachen Commerzbank, Unicredit.
Endlich wieder.
Endlich wieder, ja. Ich würde aber gerne mal 2 Gedanken reinkullern und mit dir in dem Zusammenhang besprechen. Wir fragen uns ja die ganze Zeit hier auch, woher kommt eigentlich diese gefühlte Kapitulationsstimmung? Ende Juni, Anfang Juli ging das eigentlich los. dass sich das alles so ein bisschen drehte in Richtung, ja gut, jetzt müssen wir reden und eigentlich geben wir diese Übernahmeschlacht verloren. Die stehen jetzt bei 8,49% und jetzt lass uns das Beste draus machen. Wo kommt die eigentlich her? Hast du nochmal eine spontane Theorie? Weil ich habe so auf Basis meiner Gespräche zumindest eine Mal entwickelt. Hast du einen
also
spontanen
mein
Gedanken?
Eindruck ist mit der Nachricht, dass UniCredit bei 48% steht. Und dann, da fehlt ja nicht mehr viel.
Ja.
Und Ende Juli dann mit der Einlassung von Aufsichtsratschef Waldmann, der den Abwehrkampf offiziell verloren gegeben hat und UniCredit zu Gesprächen mit dem Vorstand der COBA aufgefordert hat und wörtlich gesagt hat, alle sollten sich jetzt wie Erwachsene verhalten.
Ja.
Wobei ich mich da auch frage, wer hat sich da nicht wie ein Erwachsener verhalten, weil wir haben es ja hier schon mal besprochen. Es war ja auch eben jener Jens Waldmann, der in einem Interview mit dem Handelsblatt gesagt hat, die Initiative von UniCredit sei nicht freundlich gewesen und wörtlich meinte, ist der Start misslungen, wird es schwierig. Es bräuchte einiges an Arbeit, um genügend Vertrauen herzustellen und ergebnisoffene Gespräche zu ermöglichen.
Ist ja schön, also, wenn man dann den Investor lektoriert, was er zu tun hat, damit man sich mal vernünftig unterhalten kann, ja.
Ganz genau. Ja, und das ist eigentlich ein Trauerspiel. Also von der Bank, sag ich mal, und vom Bund aber nicht minder. Ne? Der hat, haben wir hier auch schon mal besprochen, erst die Auktion vergeigt im September 24. Ja. Dann gab es 2 Jahre lang Nörgeln als gewisses Grundrauschen, aber ohne konkretere Initiativen oder dass man irgendwie einen Willen zur Gestaltung hätte oder zur Ordnungspolitik hätte erkennen können. Und dann kam ja vom Bundeskanzler Merz irgendwann die Ansage, guck mal nach Italien, da haben es die Sparkassen ja auch hingekriegt, UniCredit zu bilden, hier nicht. Und jetzt ist es halt so, wie es ist.
Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, viele Medien beschäftigen sich auch schon mit der Frage, woran hat er denn jetzt hier liegen? Ja, der Niedergang der deutschen Großbanken, gab es ein schönes Stück in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Woran liegt es eigentlich, dass von ehemals 5 deutschen Großbanken jetzt nur noch eine möglicherweise übrig bleibt? Und ich glaube, die Rolle des Bundes, die ist da gerade in Sachen Commerzbank, lassen wir die anderen mal raus, die ist wirklich erstaunlich. Also da gibt es überhaupt keine kohärente, vernünftige ordnungspolitische Linie. Wir erinnern uns ja 2019, da war der Bund ja ein ganz großer Fan von der nationalen Lösung Deutsche Bank, Commerzbank, wo man übrigens auch mal fragen kann, hätte man es nicht vielleicht doch machen sollen damals? Ja, aber gut, das ist jetzt ungelegte Eier, aber der Bund war Fan davon. Dann
da hätte ich mir mal gerne ausgemalt, wie dann die Postbank-IT-Migration stattgefunden hätte, wenn die Deutsche vorher noch die Commerzbank mit der Commerzbank fusioniert.
Dann sage ich aber auch nochmal, Entschuldigung, die Deutsche Bank hat letztendlich 3 Jahre gebraucht, um ihre Kapitalziele zu erreichen. Ja, das ist auch schon ein verdammt langer Zeitraum. Da wäre vielleicht auch noch mehr gegangen mit der Commerzbank. Ja, und ist erst jetzt so richtig im ausschüttungsfähigen Zustand. Klar, denen ging es beiden nicht ganz so gut, aber ich glaube, vielleicht machen es andere. Die eine oder andere Debatte, ob das eine strategisch richtige Entscheidung war, wird man noch führen müssen, selbst wenn keiner die Zinswende hätte ahnen können. Nein, aber lass mal zurück zum Bund kommen. 2019 favorisieren diese nationalen Lösungen. Das war ganz klar, dass man da Fan davon war. Übrigens auch mit dem Argument, dass man sich ja da gesamteuropäisch wappnen müsste. Dann einige Jahre Ruhe, dann gab es diesen marktliberalen Anteilsverkauf, mit dem man der UniCredit die Tür erst aufgemacht hat. Das muss man sich mal vorstellen. Dann eigentlich fast 2 Jahre diese Souveränitätsrhetorik, ja, und ich weiß nicht, wie oft dann aus dem BMF ventiliert worden ist. Nee, so läuft das nicht und überhaupt. Und jetzt zieht man sich schon wieder drauf zurück. Ja, ihr müsst jetzt schon mal vernünftig reden und die Bedingungen aushandeln.
Ja.
Also im Grunde genommen, die Position des Bundes hat da in 7 Jahren 2-mal sich komplett gewechselt.
Hat sich auch selber entzaubert, weil hier war ja auch im Finanzplatz gelegentlich zu hören, naja, lass den Ausländer mal machen, aber wenn da politisch der Wille nicht ist, dann ohne Berlin geht da sowieso nichts. Und siehe da, jetzt ist irgendwie Pappkamerad, wo der Widerstand so in sich zusammen.
Ja, und der Bund war auch der Ankeraktionär, der 2019, du hast die Zahl ja mal ausgekramt, 2019 gesagt hat, nee, bei 4% Eigenkapitalrendite von der Commerzbank. Ja, das war zwar vor der Zinswende, aber das ist das, was wir jetzt hier mal anpeilen, da wollen wir nicht zu viel versprechen, ja. Das war offenbar etwas, womit man in Berlin hochzufrieden war und gesagt hat, ja gut, dann machen wir das halt einfach so. Und das deckt sich mit allem, was ich damals hörte. Der Bund wollte, die Commerzbank soll schön Kredite ausreichen. Wir wollen nicht, dass da irgendwas anbrennt. Und wir wollen eigentlich auch nicht, dass sie von jemandem übernommen wird. Aber die soll einfach mal weitermachen. Das war so ein ganz ruhiges Verhältnis. Das war so, ab und zu gab's mal, wurde mal ein Berater mandatiert, kann man da nicht mehr machen. Aber das hat eigentlich ja alles nicht Niederschlag gefunden in einer etwas ambitionierteren Strategie. Also die Rolle des Bundes, die ist schon einigermaßen merkwürdig.
Ja, überspitzt könnte man vielleicht sagen, jetzt wo man alle Trümpfe aus der Hand gegeben hat, ist man offen für Gespräche.
Ne? Ja, lustig, wie wir jetzt auf den Bund gekommen sind und auf Herrn Weidmann und die ganze Verhandlung drum. Die Frage war ja eigentlich, was ist da jetzt eigentlich los? Woher kommt die Kapitulationsstimmung? Und es gibt da eigentlich ein ganz simples Szenario, was schon so simpel ist, dass man vielleicht auch gar nicht drauf kommt. Die Unicredit steht bei knapp 50%, hat eigentlich auf der Hauptversammlung, könnte sie mutmaßlich durchregieren und könnte möglicherweise auch die Spitze der Bank so besetzen, wie es ihr passt. So, das wissen natürlich alle, um richtig durchzuregieren, bräuchte man tatsächlich 75% für einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Und das ist im Moment zwar ein bisschen problematisch, aber es lohnt sich da, glaube ich, nochmal in die Materialien zu schauen, in der die Unicredit beschrieben hat, was sie mit der Commerzbank vorhat. Und sie sagt ja ganz klar, erstmal wird die ein bisschen umgebaut, restrukturiert, da machen wir ein bisschen was bis 2028 und dann überlegen wir mal, ob wir die mit der HVB fusionieren oder alleine was machen. So, und dafür sind bis 2028 1,7 Milliarden Euro, die Unicredit nennt Investitionen, man kann es vielleicht auch Restrukturierungsaufwendung nennen, und nochmal eine halbe Milliarde zusätzliche Risikovorsorge, 2,2. So, das ist aber alles ja outside in. Die Unicredit sagt ja immer, na, wir müssen uns ja hier auf das verlassen, was wir haben. Was wäre denn, wenn die Unicredit dann irgendwann richtig reinschaut, ja, und jemand installiert und vielleicht muss ja gar nicht der Herr Ortschell sein, der dann am Drücker ist, sondern irgendjemand anders. Und der findet dann plötzlich raus, ui, also was wir hier vorfinden, so richtig mit Kitchen Sinking, das ist ja noch schlimmer, als wir uns das vorgestellt haben. Und ehrlich gesagt, also ich glaube, das kostet jetzt 4-5 Milliarden. Im Übrigen auch, um vielleicht ein paar richtig dicke Abfindungsangebote zu machen, um die Leute ruhig zu stellen, die jetzt so rummoppern.
Und so kann man ja auch schon mal wieder eine gute Basis legen, um irgendwann mal Erwartungen zu übertreffen.
So, und wie finanziere ich das? Natürlich mit einem Dividendencut oder mit einer Dividendenstreichung womöglich. Und genug Geld ist da. 4 Milliarden Nettogewinn werden für 2027 erwartet, 4,7 Milliarden für 2028. Ja, was würde dann mit der Aktie passieren? Die würde wahrscheinlich, wenn ich keinen Kapitalrückfluss, keine Dividenden, keinen Aktienrückkauf bekäme, zumindest temporär vermutlich wie ein Stein fallen. Und das, weil ich plötzlich einen Restrukturierungsfall habe, den ich investiert bin. Es muss kein Pflichtangebot mehr geben. Das ist abgeräumt, egal auch was dem Bund gezahlt wird. Und letztendlich, ja, wäre das etwas, was auch der Unicredit strategisch entgegenkommt. Und sie könnte dann die Aktien billig einsammeln über die 75. Ja. Ganz simples Szenario, aber das steht, glaube ich, im Raum. Und wie man sich dagegen vernünftig wehren soll, weiß ich auch nicht.
Und es würde ins Bild passen eines Unicredit-Chefs, der da ausgebufft vorgegangen ist von Anfang an und ausgebufft auf jeden Fall als die deutsche Seite.
Ja. Eine Sache noch, die ich dir auch noch erzählen möchte, so aus meinen Gesprächen, auch wenn wir hier immer wieder auch intern drüber plaudern. Die Sache, dass man gar nicht so genau weiß, wo der Herr Ortschell eigentlich die 18% angedienten Aktien hat, die höre ich weiterhin. Also wenn ich mit Investoren spreche, dann ist es ganz oft eins von uns hat er sie nicht. Ja? Und es ist tatsächlich ein Rätsel, wo dieser Spread aus den knapp 3%, von denen die Commerzbank sagt, ja, unseres Wissens kommen die von Anlegern, und den 18% herkommen. Ich meine, das ist ein milliardenschweres Paket, wo man eigentlich nicht genau weiß, wo diese Aktien herkommen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie es aufklärt. Das war schon im ersten Zug ganz schwer zu recherchieren, wo der eigentlich über die Derivate an die Aktien rangekommen ist. Also das ist, glaube ich, der eigentliche Geniestreich, was da passiert ist, wo ich noch auf Aufklärung warte.
Ja, die Aufsicht muss ja wissen, ne?
Genau. Ja, kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema, um das es ähnlich wie bei den Sparda-Banken, um die es eingangs ging, ruhig geworden ist, aber wo im Gegensatz zu den Sparda-Banken kein Ende einer zwischenzeitlichen Krise erkennbar ist. Der Bereich offene Immobilienfonds. Hast du auch schon mal drauf geschaut zuletzt,
Bernd? Ja, ich meine, du hast ja gerade erst Anfang der Woche das nochmal aufgezeigt, dass da die Abschläge am Zweitmarkt nochmal zugenommen haben. Gerade am Beispiel der von drei DWS-Fonds. Die Differenz zwischen Net Asset Value und dem Kurs, Börsenkurs hat sich da seit Jahresbeginn verdoppelt auf teilweise über 30%. Das ist natürlich enorm viel, wenn man bedenkt, dass solche Produkte in Präpmänteln auch als risikolos eingestuft worden sind.
Ne? Ja, also tatsächlich laut der BVI-Zahlen, aber auch laut einer ganz frischen Auswertung von Morningstar, gab es in diesem Jahr wieder aus diesen Vehikeln 3,7 Milliarden Euro Nettoabflüsse. Und es ist einfach weiter ein fortgesetztes Problem, dass um diese Abflüsse zu bedienen, permanent Objekte auch liquidiert werden müssen. Und das ist keine schöne Position für diese Fonds. Und tatsächlich, man muss diesen Zweitmarkt, die Vorbörsen mit Vorsicht behandeln in der Interpretation, denn das sind natürlich relativ dünne Umsätze, zu denen diese Preisfeststellungen da stattfinden. Aber die Abschläge, die sind tatsächlich da jetzt, wir haben uns mal die DWS-Fonds angeschaut, Grundbesitz Europa so massiv, 33% auf den gutachterlich bestätigten Nettoinventarwert, also den eigentlichen Voranteilspreis. Das bedeutet ja nichts anderes als, es sind offenbar Leute bereit, mit diesem Abschlag ihre Anteile zu verkaufen, ja, weil sie dem Nettoanteilswert misstrauen, dass sie den nach Kündigungsfrist in ein oder in zwei Jahren zurückbekommen. Und umgekehrt finden sich offenbar auch nicht mehr Leute, die sagen, Mensch, also 33% Abschlag, das ist aber ein Szenario, da kaufe ich aber mal, weil die Wahrheit vielleicht irgendwo in der Mitte liegt. Und tatsächlich, du hast es erwähnt, die Union stand da stark im Fokus. Es gibt aber drei DWS-Fonds, Grundbesitz Europa, Global und Fokus Deutschland, wo jetzt dieser Abschlag an der Börse auf über 30%, zumindest bei zwei dieser drei Produkte, gestiegen ist, sich verdoppelt hat seit Jahresbeginn. Und das war in der Vergangenheit immer ein Warnsignal. Wenn dieser Börsenkurs so abgeschmiert ist, war häufig ein Vorbote, dass so in Richtung Abwertung und Schließung bei anderen was passiert. Muss jetzt hier nicht so sein. Ich weiß, das ist ein ganz diffiziles Thema. Je mehr schlechte Presse, desto mehr Anteilsrückgaben gibt es, aber letztlich ist ja nichts Verschulden der Medien, dass da ein nicht fungibles Produkt wie Immobilien in ein fungibles Produkt Immobilienfonds gepresst worden ist und dass es lange geklappt hat. Und gibt ja auch noch ein Urteil, das da ansteht, vor dem alle zittern.
Ein Urteil, bei dem auch wieder Union Investment im Mittelpunkt steht, weil es da ja um den Immobilienfonds Uni-Immo Wohnen ZBI geht. Der größte seiner Art, in der Spitze, also 2017 aufgelegt, in der Spitze über 5 Milliarden, dann im Juni 2024 unversehens abgewertet um 17%, was ja dann gerechnet von 5 Milliarden schon mal 8 bis 900 Millionen sind. Und ja, da erwartet man im nächsten Jahr ein Urteil des EuGH, dem halt die Frage vorgelegt worden ist, ob man einen Immobilienfonds, deren zugrunde liegende Immobilien nur alle drei Monate bewertet werden, in den Prippmantel pressen kann. Das ist die technische Seite, die dann entschieden wird. Aber dahinter steht natürlich noch eine Vermarktungs- bzw. Reputationsseite, weil wenn das Urteil gegen die Fondsbranche ausfällt, steht die Branche natürlich schlecht da. Aber man kann natürlich auch darüber diskutieren, ob sie, wenn das Urteil positiv ausfällt für die Fondsbranche, ob sie dann so eine gute Figur gemacht hat. Weil sie hat ja jetzt auch schon eine geraume Weile die Chance verpasst, das vielleicht gütlich beizulegen oder sich da ein bisschen beweglicher zu zeigen. Ne?
Und ich glaube, sich beweglicher zu zeigen, wie du so schön sagst, das hätte halt vielleicht vor zwei Jahren ausgereicht, ein paar Flammen auszutreten. Und jetzt ist es einfach ein nicht enden wollender, muss man glaube ich das Häkchen bei Spotify für V-Language machen, Clusterfuck, in dem die Zinslage gegen sie arbeitet, in dem es Abflüsse gibt, in dem ich in Zwangsverkäufen stecke. Und nach allem, was ich hörte, sollte ja eigentlich vielleicht ein solider Jahresstart werden, aber dann kam der Iran-Konflikt mit einem Zinsanstieg und der belastet natürlich doppelt. Der sorgt dafür, dass Anleger wieder eher über Einlagen, Zinsanlagen ihr Heil suchen und nicht über Immobilienfonds. Und andererseits sind natürlich steigende Zinsen immer für die Bewertung von Immobilien problematisch. Es ist einfach kein Ende in Sicht und ich glaube, dieses Urteil, was da ansteht vom EuGH, das könnte dann nochmal ein Beschleuniger werden. Und auch immer im Hinterkopf, wir sehen ja immer nur mit einem Jahr Verzögerung die Anteilsrückgaben. Das heißt, das, was jetzt so in der Folge von Februar, Iran-Konflikt, Zinsanstieg liquidiert worden ist, Sogar werden wir erst nächstes Jahr sehen. Hört einfach nicht auf. Ja.
Aber man kann nicht nur auf die Branche draufhauen, sondern kann ja auch feststellen, dass es einfach regulatorischen Webfehler ist, das so zu stricken, die Regelung, dass diese Vehikel als risikolos gelten. Das hat ja keinen Sinn. Und vielleicht wird es ja auch geändert, je nachdem, wie das Urteil ausfällt.
Um mal was Positives zu sagen, ich war sehr gespannt über den Bereich der Asset Manager. Sehr gespannt, wie die Union Investment wohl im ersten Halbjahr performt in Sachen Nettoabsatz aus zwei Gründen. Erste Halbjahr lief ja für die aktiven Fonds desaströs. 95% der Nettozuflüsse waren in ETFs. Das muss man sich mal vorstellen. In einem richtig starken Börsenumfeld generieren die aktiven Fonds einfach keine Nettozuflüsse mehr. Das heißt, in einer starken Phase hält man die Assets gerade noch so. Und zweiter Grund, es gab ja einen Chefwechsel mit André Hackmann von Hans-Joachim Reinke. Und dann fragt man sich natürlich auch, ist da vielleicht schon was zu sehen? Aber Absatz wie im Vorjahr, 10 Milliarden insgesamt, 6,6 Milliarden Retail. Zeigt mal wieder, wie übel muss es bitteschön woanders sein, ja, weil die gehen ja auch in diese Rechnung mit rein. DK wird nächste Woche Zahlen vorlegen. Rechne ich eigentlich auch nicht damit, dass es dann sehr viel schlechter läuft. Aber das zeigt die Maschine in den Verbünden, läuft immer noch gut, egal wie viel wir hier von Trade Republic quatschen.
Ja, belegt aber auch die Vorteile der großen Anbieter, ne? Die sich ja zuletzt so ohnehin gut geschlagen haben. Also leiden drunter die kleinen, ne?
Die
kleinen Anbieter aktiver Fonds auch vor allem.
Ja, letztes Thema für heute, über das wir noch reden müssen. Deutschland hat es ja in den Klarna-Bericht geschafft, beim BNPL-Spezialisten, allerdings nicht auf positive Art und Weise. Du hast auch drauf geschaut, oder?
Ja, eher ein zurückhaltender Zungenschlag, ne? Was auch interessant ist, weil vor wenigen Wochen hatte Klarna ja noch eine Fazilität aufgelegt, um halt Forderungen rauszudrehen. Und da war die Rede noch davon, dass von einem strong momentum with German consumers. Und siehe da, jetzt dieser Tage heißt es dann, dass das Wachstum doch deutlich zurückbleibe. Also USA war wohl im ersten Halbjahr das sogenannte Gross Merchandise Volume plus 27% auf 8 Milliarden. Und in Europa sah es schlechter aus, besonders in Deutschland, wo man da gesagt hat.
Mit Verweis auf die Einzelhandelsumsätze, ja. Und auch, man weiß nicht, ob das im zweiten Halbjahr sich noch bessert.
Genau, also, die Prognose hat ja dafür gesorgt, dass der Kurs auch gelitten hat. Ja.
Also das sind alles Themen, ich habe da immer so ein geistiges Bild vor Augen. Als ich mal in London bei einem Hedgefondsmanager saß, das ist auch schon 6-7 Jahre her, der war Skeptiker, ich hatte viele Fragen und da weiß ich noch, wie er immer sagte, die Schwerkraft, Herr Kirchner, die Schwerkraft wirkt irgendwann immer. Eine Weile wirkt sie vielleicht nicht, aber sie können der nicht entfliehen. Und wenn Wirecard ein Problem ist, dann wird die Schwerkraft irgendwann den Kurs auch auf Null ziehen. So war es letztendlich auch. Und ich glaube, diese Schwerkraftthemen, die sind jetzt hier auch der rote Faden über ganz viele Quartalsberichte. Die wirkt, dass es in Deutschland mittlerweile konjunkturell ein echtes Problem gibt, dass die Umsätze im Gastgewerbe rückläufig sind, dass der Einzelhandel kaum noch wächst eigentlich. Das ist eine Schwerkraft, die auf die Ergebnisse letztlich wirkt. Bei BNPL, bei allen möglichen Geschäften von Banken. Wir sehen es auch in der Risikovorsorge. Immer wieder, jetzt auch in den letzten Tagen.
Wir sehen es
auch
bei den klassischen Konsumfinanzierern.
Genau, wie es sich jetzt dann mal reinschleicht auch. Und dann jetzt auch mal in so einen kleinen Bericht nach dem Motto, Deutschland größter Markt, haben sie übrigens lange nicht mehr gesagt, sich dazu geäußert und war dann interessant, mal wieder die Bestätigung zu bekommen. Deutschland ist volumenmäßig unser größter Markt und da zieht der Einzelhandel. Schwierig, ja. Mhm. Müssten wir eigentlich positiver aufhören, oder Bernd?
Müssten wir?
Eigentlich ja, wir müssen immer nur moppern irgendwie, immer so mit Klarna und Problemfall Deutschland.
Vielleicht mit den Smarter-Zahlen.
Waren die gut?
25. Die waren gut, ne? Also Umsatz 160 Millionen, 25 in der nach IFRS, was ja nahe des Rekords war. Und was ich interessant fand, dass die gute alte Restschuldversicherung da auch in den Zahlen wieder ihre Wiederauferstehung feiert. Du hast das ja auch schon mal aufgezeigt, dass nach der Deckelung der Provisionen aus der Restschuldversicherung viele Anbieter doch einen kleinen Umweg gegangen sind und beispielsweise einen Rückversicherer gegründet haben, wie Our Money, Deutsche Bank und Das fand ich halt apart, dass die umverpackte Restschuldversicherung inzwischen auch einen erklecklichen Anteil am Umsatz von Smava hat.
Ja, also die Fähigkeit der Industrie, mit wirklich schwerwiegenden regulatorischen Eingriffen umzugehen, die ist atemberaubend, sowohl auf der Versicherer- als auch auf der Vertriebsbankenseite. Da gab es erst den Provisionsdeckel, dann gab es das verpflichtende Cooling-Off. Und ich glaube, der Profitpool, der ist da so fett im niedrigen einstelligen Milliardenbereich. Wir haben es ja auch mal nachvollzogen. Da ist man dann bereit, einige Wege zu gehen, um sich das zu sichern. Aber das ist ja gut. So ist halt die Finanzbranche ja auch, mit Innovationen dran zu arbeiten, dass der Hase weiterläuft. Ja.
Ich glaube, man kann festhalten, dass man sich um die Innovationskraft am Standort Deutschland keine Sorgen machen muss.
Ja, insbesondere wenn es um Profitpool geht. Ja, so, dann haben wir doch einen positiven Abschluss gefunden für diesen Podcast. Bravo. Bernd, ich sage dir vielen Dank.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.